Wir befinden uns gerade eben hier in der Gemeinde in einer Predigtreihe, die hat den Titel Gute Gewohnheiten, um am Ziel anzukommen. Und ich habe in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen, ein bisschen mehr, mal wieder die Apostelgeschichte gelesen. Und was mir da wieder neu mal aufgefallen ist, eine der häufigsten Bezeichnungen für die ersten Christen und für den christlichen Glaube, da wird der Glaube ganz oft als der Weg bezeichnet. Und die Christen, das sind die, die auf dem Weg sind. Und wir haben in dieser Predigtreihe in den letzten Wochen immer wieder betont, dass der christliche Glaube ein Lauf ist. Du bist auf einer Reise und das ist dieser Lauf, dieser Weg, auf dem du dich befindest, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Da steckst du drin, bis du stirbst. Und wenn du jetzt einfach mal so statistisch überlegst, wie lange du da noch vor dir hast, dann könnte es gut sein, dass du denkst, also ich bin jetzt schon so und so viele Jahre Christ, und so viel habe ich eventuell noch vor mir, ey, das ist eine ganz schön lange Zeit. Wie schaffen wir es jetzt also, am Ziel anzukommen? Denn es kommt nicht darauf an, wie gut du startest. Es kommt nicht darauf an, wie gut du in deinen Glauben hineinstartest. Es kommt darauf an, ob du ans Ziel kommst oder nicht. Wenn du nicht am Ziel ankommst, dann war es vergebens gewesen. Christsein ist eine Aufgabe auf Lebenszeit. Und wenn du erfolgreich ans Ziel deines Glaubens ankommen willst, dann kannst du nicht einfach geistlich gesehen, auf den Glauben bezogen gesehen, nicht einfach im Autopilot durchs Leben fahren. Dann wird das so nichts. Du musst dir aktiv Gedanken machen und du musst dir einen Plan entwickeln, wie du deine Beziehung zu Gott lebst und wie du an ihm dranbleibst. Das passiert nicht von allein. Das passiert nicht automatisch. Und wir behandeln in dieser Predigtreihe vier Gewohnheiten, die schon den allerersten Christen geholfen haben und die schon gemacht haben und die auch uns helfen, im Glauben ans Ziel zu kommen. Und diese vier Gewohnheiten, die finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Da steht, sie, die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die vier Gewohnheiten, um die es uns geht, sind die Bibel, es sind Beziehungen, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Beten. Und heute geht es im Besonderen um diesen zweiten Punkt, um die Gemeinschaft, um die Beziehungen der Christen. Und in den direkt anschließenden Versen an diesen einen Vers, da sehen wir, wie diese Gemeinschaft der Christen aussah. Und wenn du eine Bibel mit dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir die Apostelgeschichte aufzuschlagen ins Kapitel 2. Und ich lese die anschließenden Verse von dem Vers 42 vor. Da steht, sie verharrten Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen bei den Aposteln. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir uns anschauen, wie diese erste Gemeinschaft der Christen aussah, die sie miteinander hatten, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich das so lese, dann muss ich schon sagen, ey, das klingt echt gut. Es klingt irgendwie toll. Sie waren voll auf Gott ausgerichtet. Sie waren aber auch gleichzeitig miteinander total eng verbunden. Sie waren auf den anderen ausgerichtet und haben auf den anderen geachtet und geschaut, anstatt in erster Linie auf sich selbst. Sie haben sich füreinander aufgeopfert. Und wir lesen, dass diese Art von Gemeinschaft, die sie hatten, die war erfrischend anders und die war unglaublich anziehend für Außenstehende. Und vielleicht denkst du dir jetzt aber auch, wenn du diesen Text liest, ja, schön. Also so eine Gemeinschaft fände ich auch toll. Aber ganz ehrlich, was ich als Gemeinschaft unter Christen erlebt habe, das ist alles andere als dieses tolle Wunschbild, als dieses Ideal. Wenn ich mir unsere Kirchen anschaue, dann sehe ich nicht viel davon. Vielleicht denkst du so. Und es stimmt ja auch. Leider gibt es in unseren christlichen Gemeinden oft genauso viel Streit wie in allen anderen Clubs und Organisationen. Das Internet ist voll von Berichten von Menschen, die von anderen Christen und von Kirchen, von Gemeinden tief verletzt worden sind und die damit abgeschlossen haben. Die gesagt haben, ganz ehrlich, das brauche ich nicht mehr. Da bin ich allein besser dran. Statt Nächstenliebe finden wir ganz oft Egoismus und Machtkämpfer in unseren Gemeinden. Statt einer einladenden und anziehenden Atmosphäre wirken manche Kirchen, manche Gemeinden eher wie so ein exklusiver Club. Wenn du die Zugangskarte hast und das Codewort an der Tür sagen kannst, dann wirst du eingelassen. Vielleicht ist auch dein Bild von Kirche nicht wirklich positiv. Vielleicht hast du selbst von Gemeinden, von Christen Verletzungen erlebt. Und wenn du dir dann überlegst, was für das christliche Leben wirklich unverzichtbar ist, um am Ziel anzukommen, dann würdest du wahrscheinlich nicht gleich an Gemeinschaft mit anderen Christen denken. Wenn Gemeinde so anstrengend sein kann, wie wir es manchmal erleben, wenn Gemeinde so verletzend sein kann, warum mich dann damit abfinden? Warum mich dann da rein investieren? Geht es nicht auch allein ganz gut? Komme ich auch nicht ohne ganz gut klar? Kann ich denn nicht auch einfach allein Christ sein? Es geht doch hier, wir reden doch immer davon, es geht um meine Beziehung zu Gott. Es gibt schließlich so viel gutes Material, was verfügbar ist. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ganz ehrlich, um mir eine gute Predigt anzuhören, da muss ich nicht Sonntag in den Gottesdienst gehen, da habe ich YouTube und da habe ich Podcasts. Um mir gute Lobpreismusik anzuhören, ja, da gehe ich nicht in unsere Gemeinde, weil das ist sowieso nicht das Gelbe vom Ei und mein Stil ist sowieso nicht, also habe ich Spotify und andere YouTube-Videos. Ich brauche doch Kirche nicht, ich komme doch alleine viel besser klar. Nun, ich glaube, es wird dich nicht überraschen, dass, wenn ich dir heute sage, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen wirklich essentiell wichtig für dich ist. Darum geht es ja in dieser ganzen Predigtreihe. Schließlich ist diese Predigt ein Teil davon. Meine Behauptung für heute Morgen ist, um erfolgreich ans Ziel anzukommen, brauchst du als Christ die reale, verbindliche und innige Gemeinschaft mit anderen Christen. Um erfolgreich am Ziel anzukommen, brauchst du als Christ die reale, verbindlicher und innige Gemeinschaft mit anderen Christen. Und um das zu erklären, wollen wir uns anschauen, was denn die Bibel überhaupt mit Gemeinschaft meint, warum wir diese Gemeinschaft tatsächlich brauchen und wie diese Gemeinschaft konkret aussieht. Also, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von Gemeinschaft redet, wenn sie uns zu Gemeinschaft miteinander auffordert? Wenn wir in der Bibel oder wenn in der Bibel von Gemeinschaft die Rede ist, dann meint sie damit so eine ganz innige, tiefe, enge Beziehung. Es ist ein gegenseitiges Anteil geben und Anteil nehmen am Leben der anderen. Man könnte auch sagen, Gemeinschaft, wie sie die Bibel zeigt, ist gelebte Liebe. So wie wir als Christen mit Jesus verbunden sind und ihn lieben, so soll auch die Beziehung untereinander aussehen. Nochmal, so wie unsere Beziehung, unsere Liebe zu Jesus aussieht, genauso soll die Beziehung zu unseren Mitchristen aussehen. Und ich glaube, spätestens an diesem Punkt wird klar, diese Gemeinschaft, diese Art von Gemeinschaft, diese innige, enge Gemeinschaft, die, von der du wirklich sagen kannst, das ist gelebte Liebe, die kriegen wir nicht hin. Die kriegen wir von uns aus nicht hin. Es ist unmöglich für uns, so eine Art der Gemeinschaft zu leben. Und selbst wenn wir uns anstrengen und wenn wir alles dran setzen und es allen Leuten einbläuen und Programme entwickeln, sind wir doch immer wieder viel zu schnell auf uns selbst fokussiert und auf meine eigenen Bedürfnisse. Viel zu schnell passiert es mir, dass ich mit den besten Absichten in Gottesdienst komme und dann aber spätestens die fünfte Person, die mir im Foyer begegnet, wegen irgendeiner Kleinigkeit mich nervt und ich genervt bin oder mich irgendjemand einfach nur was fragt und ich bin gekränkt. Wir sind einfach viel zu unterschiedliche Leute in unseren Kirchen, um von uns aus diese innige, christusähnliche Liebe zu leben. Für so eine übernatürliche Art der Gemeinschaft brauchen wir eine übernatürliche Basis für Gemeinschaft. Und diese Basis für Gemeinschaft, die finden wir in den Versen vor denen, die wir jetzt hier gelesen haben. Und die will ich auch gerne noch vorlesen, ab Vers 37. Da steht, als sie, das sind die Zuhörer von der Predigt von Petrus, die er gehalten hat, als sie hörten, was Petrus ihnen sagte, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die Basis für unsere innige Gemeinschaft miteinander ist die Gemeinschaft mit Gott. Am Anfang steht das persönliche Vertrauen auf Gott zur Vergebung deiner und meiner Sünden. Echte Gemeinschaft untereinander ist nur durch Jesus Christus möglich. Es gibt kein festeres, es gibt kein unumstößlicheres Fundament als das. Wir können als Christen noch so unterschiedlich sein, aber das Wichtigste verbindet uns alle. Nämlich, wir sind alle Sünder, die sich selbst nicht erretten können. Und wir sind alle so sehr von Gott geliebt, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist, damit wir die Vergebung unserer Sünden empfangen können. Dieses Merkmal, dieser Aspekt, das ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner unter uns Christen. Es ist die größtmögliche gemeinsame Basis. Und Jesus ist nicht nur die Basis für unsere Gemeinschaft. Er ist auch unser Vorbild für Gemeinschaft. Er ist unser Vorbild, wenn es darum geht, wie gelebte Liebe aussieht. Er war absolut selbstlos. Er hat sich für uns aufgeopfert. Er sah unsere Fehler, unsere Macken und trotzdem hat er uns voller Liebe angeschaut. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter und Herrn angenommen hast, dann ist das dein erster und notwendiger Schritt, um diese Art von Gemeinschaft erleben zu können. Und diese Basis, die wir in Jesus haben, das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinden und Kirchen in Hartenstein die Gemeinschaft auch miteinander pflegen. Weil wir alle die gleiche Basis haben. Und es ist eben nicht der kleinste gemeinsame Nenner, es ist die größtmögliche gemeinsame Basis. Weil wir alle die gleiche Basis in Jesus haben und gemeinsam zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde gehören. Deshalb schätzen und lieben wir die anderen Christen, die genauso wie ich, wie wir gerettet wurden, die genauso geliebt sind. Und wir arbeiten auf verschiedene Art und Weise zusammen. Und deshalb wollen wir auch zum Beispiel die Gemeinschaft miteinander nicht auf ein Event im Jahr mal beschränken, sondern wir treffen uns zum Beispiel heute wieder zu diesem Allianz-Gottesdienst oder wir machen gemeinsam ein Sommerlager im Sommer. Und weil wir zwar zu unterschiedlichen Gemeinden gehören, aber trotzdem zu einem Leib zusammengehören, deshalb freuen wir uns auch mit, wenn wir hören, wie es einer anderen Gemeinde gut geht, wie Dinge vorangehen. Und wir trauern natürlich auch mit, wenn wir hören, dass es in anderen Gemeinden Probleme und Schwierigkeiten gibt. Auf dieser Basis treffen wir uns. Und diese Basis ist notwendig und sie ist unumstößlich. Es gibt kein sichereres, festeres Fundament als Jesus. Das meint die Bibel, wenn sie von Gemeinschaft redet. Eine Beziehung, eine innige, liebevolle Beziehung, die wir miteinander haben, die auf Basis der Liebe von Jesus steht. Aber jetzt ist die Frage, okay, wenn ich das weiß, warum brauche ich das jetzt nochmal? Also, schön und gut, aber mit Jesus komme ich doch auch prinzipiell ganz gut alleine klar. Ich brauche nicht zwingend den anderen dafür, oder? Braucht man das wirklich zwingend, um ans Ziel zu gelangen? Und dann wirst du vielleicht sagen, ja, es gibt ja auch andere Christen auf der Welt, die haben keine Gemeinschaft. Die sind alleine. Willst du etwa behaupten, die kämen nicht ans Ziel? Nee, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass Gemeinschaft mit anderen Christen heilsnotwendig ist. Aber wenn es gehen würde, frag doch mal einen dieser alleinstehenden Christen, die keine Gemeinschaft haben. Und ich garantiere dir, er würde sofort deine Gemeinschaft mit seiner Einsamkeit eintauschen. Nimm nicht den Einzelfall, der sich nach Gemeinschaft sehnt, als Beispiel dafür, dass du keine Gemeinschaft brauchst. Du hast keine Ahnung, was dir fehlt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir dieses Konzept von einem Einzelkämpfer-Christen, der die anderen nicht braucht, der auch gut irgendwie allein klarkommt. Das kennt die Bibel nicht. Das ist für Jesus und die Apostel einfach unvorstellbar. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper. Und mit diesem Bild der Gemeinde als einem Körper, da macht er deutlich, so wie die einzelnen Körperteile sich gegenseitig brauchen, um irgendwie funktionieren zu können, genauso brauchen wir als Christen die anderen Christen. Einfach nur, um funktionieren zu können. Du kannst theoretisch deinen Glauben allein leben, aber glaub mir, es ist kein beneidenswerter Zustand. Und wenn wir einen kurzen Streifzug einmal durch die gesamte Bibel durchgehen, dann sehen wir, dass die reale physische Gemeinschaft von Anfang an Gottes Plan mit seinem Volk gewesen war. Wir sehen in 1. Mose 2, auf den ersten Seiten der Bibel, im Garten Eden, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und das ist genau das. Der Mensch ist da, Adam ist da. Er hat die innige, perfekte Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sagt, nee, warte mal, es ist nicht gut, dass du allein bist. Es reicht nicht, dass du nur eine Beziehung zu mir hast. Du brauchst ein Gegenüber. Du brauchst die physische Gemeinschaft mit einer anderen Person. Und wir gehen weiter und wir sehen das Volk Israel und Gott errettet das Volk und die ganzen die Bücher Moses sind voll davon, wie Gott das gemeinsame Leben als Volk organisiert und wie er den Israeliten durch seine Zugehörigkeit zum Volk Israel auch gleichzeitig in die Gemeinschaft mit den anderen stellt. Es ist unvorstellbar für den Israeliten gewesen, allein seinen Glauben an Gott zu leben. Dreimal im Jahr sollten sie als ganze Gemeinschaft zusammenkommen, um zu feiern. Wir sehen, wenn wir ins Neue Testament springen, Jesus, der seine Jünger beruft. Und er sagt zwar, komm, folge mir nach, aber gleichzeitig beruft er sie auch in die Gemeinschaft mit 11 weiteren Jüngern. Es geht nicht das eine oder das andere. Wir sehen Jesus selbst, dem Gemeinschaft für sich selbst so wichtig war, dass es für ihn eine Priorität hatte, regelmäßig am Sabbat in die Synagoge zu gehen und Gottesdienst zu feiern. Und wir sehen jetzt hier in Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde entsteht und mit der Buße, mit dem Glauben sind diese neuen Christen automatisch in die Gemeinschaft mit den anderen gestellt. Und schließlich brauchen wir auch die Gemeinschaft mit den anderen Christen, um persönlich und im Glauben zu wachsen. Natürlich kannst du das auch allein, indem du dir online zum Beispiel Gottesdienste anschaust. Und es wäre sogar bequemer. Du müsstest nicht zeitig aufstehen, dich anziehen. Wenn du Kinder hast, dann noch irgendwie hast du am Ende Stress, dass die Kinder rechtzeitig auch fertig werden. Da hat noch jemand seine Milch umgeschüttet, musst du das noch aufwischen. Und es ist einfach Stress. Und du fragst dich, warum das Ganze? Wir könnten auch einfach noch im Schlafanzug sitzen und auf dem Sofa und dort den Gottesdienst anschauen. Wäre doch so viel einfacher. Das übersieht zwei Dinge. Das erste ist, so eine Meinung ist total egozentrisch. Weil es geht ja nur darum, was du brauchst, wie du vorankommen kannst. Man übersieht dabei, dass die Bibel uns gebietet, einander anzuspornen, einander zu lieben, einander zu ermahnen, uns einander mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu dienen. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Du sollst nicht nur Empfänger sein, sondern auch Geber. Gott will dich nicht nur beschenken, wenn du in Gottesdienst gehst, wenn du Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Er will auch, dass er will andere durch dich beschenken. Und damit das passieren kann, dann setzt das voraus, dass du dich physisch an einem Ort mit anderen Christen triffst. Und zweitens, wächst du persönlich und geistlich dann am besten, wenn du die echte, reale Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Klar, es ist oft anstrengend, mit so komplett unterschiedlichen Leuten immer wieder zusammen zu sein und irgendwie zu versuchen, an einem Strang zu ziehen, aber wisst ihr, genau das ist der Punkt. Die Gemeinschaft mit den anderen und die dadurch entstehende Reibung, die es halt einfach mal gibt, hilft uns, charakterlich zu wachsen. Wenn wir gemeinsam nach Wegen und Lösungen für ein gutes, gemeinsames Miteinander suchen, anstatt einfach beim erstbesten Problem, was sich auftut, wieder zu gehen, dann wachsen wir gemeinsam. Wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen ist es ein verkümmertes Christsein. Gott hat dich nicht fürs Alleinsein geschaffen. Du wirst dein Potenzial, was er in dich hineingelebt hat, nie ausleben, wenn du für dich allein bleibst. Okay, wir brauchen sie, aber wie kann jetzt diese lebensspendende und aufbauende Gemeinschaft wirklich aussehen? Und hier habe ich, bevor es praktischer wird, will ich erst nochmal eine extrem gute Nachricht voranschieben. Nämlich, es ist nicht so, dass Gott zu dir sagt oder zu uns sagt, alles klar, ich habe euch gerettet, ich habe euch hier andere Christen an die Hand gegeben und jetzt seht mal zu, dass ihr auch gute Gemeinschaft lebt. Jetzt seht zu, dass ihr diese Gemeinschaft lebt und aufbaut. Wir könnten schnell dahin kommen zu sagen, okay, was wir brauchen ist Jesus, um gerettet zu werden und jetzt strengen wir uns an, um uns zu lieben. Nein, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt als Christen anstrengen müssen, um diese Gemeinschaft nach Gottes Sinn zu verwirklichen. Klar sollen wir auf bestimmte Dinge Acht haben, worauf wir gleich kommen, aber ich habe in der Vorbereitung habe ich einen tollen Satz gelesen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, da hat er diesen Satz geschrieben. Und zwar schreibt er dort, christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Die extrem gute Nachricht, wenn wir in Gemeinschaft miteinander leben wollen, ist die, dass es nicht darum geht, dass wir diese Gemeinschaft aufrichten. Stattdessen hat Gott diese Gemeinschaft bereits geschaffen. Und wir müssen nun nichts anderes tun, als in ihr zu leben und sie auszuleben. Und deshalb lasst uns jetzt nochmal gemeinsam in diese Beschreibung der Gemeinschaft der ersten Christen hineinschauen, in dieser Verse 42 bis 47, und uns anschauen, wie schaut das denn konkret aus? Wie kann das praktisch aussehen? Das Erste, was wir festhalten können, wie diese Gemeinschaft, wie Gott sie sich vorstellt, aussieht, ist, dass Gott spürbar im Zentrum steht. In Vers 43 lesen wir, es kam über jede Seele Furcht oder es kam über jede Seele Gottesfurcht. Und in Vers 47 steht am Anfang, sie kamen zusammen und sie lobten Gott. Gott ist das Zentrum der Gemeinschaft. Er ist nicht nur die Basis, sondern auch das Zentrum, auf den sich alles ausrichtet. Alles dreht sich letztendlich um ihn. Es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass er groß gemacht wird, wenn wir zusammenkommen. Gott muss das Zentrum unserer Gemeinschaft sein. Wenn er das nicht ist, dann sind wir nichts weiter als ein weiterer sozialer Club, in dem wir uns halt treffen. Wenn wir Gott aus dem Zentrum entfernen, wenn wir sein Wort abschwächen, wenn wir unseren Fokus zuerst auf ein gutes Programm legen oder auf gute Redner oder auf eine coole Atmosphäre, um anziehender für Nichtchristen zu werden, um so ein bisschen die Ecken und Kanten des christlichen Glaubens abzuschleifen, um die christliche Botschaft annehmbarer, schmackhafter zu machen, dann tun wir paradoxerweise alles dafür, um irrelevant und uninteressant zu werden. Dann geben wir unser Alleinstellungsmerkmal auf. Rein von der menschlichen Logik gedacht, keine Firma würde ihr Alleinstellungsmerkmal, ihren Unique Selling Point aufgeben, nur um sich nicht zu sehr von den anderen zu unterscheiden. Das ist doch genau das, was anziehend macht, dass du eben anders bist. Wenn wir Gott nicht mehr im Zentrum haben, welchen Grund haben dann unsere nichtchristlichen Freunde noch, zu uns zu kommen? Weil alles, was wir ihnen bieten können, könnten sie genauso gut im Fußballverein, im Tierzüchterverein oder sonst wo auch immer finden. Und eine Sache ist mir bei der Vorbereitung besonders wichtig geworden. Eine Gemeinschaft, in der Gott im Zentrum steht, zeichnet sich durch die Praxis des Sündenbekenntnisses aus. Jakobus fordert uns in seinem Brief auf, bekennt einander die Sünden. Und ich glaube, dass wir in diesem Bereich echt großen Nachholbedarf haben. In der evangelisch-lutherischen Kirche ist das Sündenbekenntnis, soweit ich weiß, noch Teil der Liturgie. Und das ist super. Das ist richtig gut. Denn heute reden wir mit unseren Sünden hauptsächlich allein mit Gott. Wir machen unsere Sünden allein mit Gott irgendwie aus. Und natürlich muss er uns die auch vergeben. Aber ich will dich herausfordern. Welche 1 bis 2 Leute in deiner Kirche, in deiner Gemeinde hast du oder willst du dir suchen, mit denen du schonungslos ehrlich sein kannst? Ehrfurcht vor Gott zeigt sich darin, dass wir ehrlich voreinander sein können. Dass wir nicht so tun müssen, als hätten wir unser Leben unter Kontrolle. Welche 1 bis 2 Leute hast du oder willst du dir suchen, vor denen du schonungslos ehrlich sein kannst? Mit denen du oder ihr euch dann gemeinsam gegenseitig eure Sünden bekennen könnt und euch gegenseitig Gottes Vergebung zusprechen könnt. Wieder Bonhoeffer aus Gemeinsames Leben, er hat da geschrieben, der Christus im eigenen Herzen ist oft schwächer als der Christus im Bruder. Wie viel stärker und wie viel inniger wird unsere Gemeinschaft sein, wenn wir nicht nur oberflächlich unsere guten Seiten zeigen, sondern einige Leute wirklich tief blicken lassen. Wie viel erfolgreicher vielleicht auch im Kampf gegen Sünde könnten wir sein, wenn wir wirklich ehrlich voreinander wären. Das heißt nicht, dass du vor der gesamten Gemeinde deine tiefsten Sünden ausbreiten musst. Aber welche 1 bis 2 Vertrauenspersonen hast du? Zweitens sehen wir, wenn wir in unserem Text weitergehen, in den Versen 44 und 45, wie diese gelebte Liebe der christlichen Gemeinschaft aussieht. Wir sehen hier Gemeinde als Familie. Man ist füreinander da, man hilft sich gegenseitig. Und in einer gesunden Familie, da ist man füreinander da, da opfert man sich auch füreinander auf. Man unterstützt sich gegenseitig. Da gibt es nicht mehr so das Deins und das Meins, sondern es ist unser. Und selbst wenn jemand keine leibliche Familie hat, wenn jemand allein ist, wenn jemand alleinstehend ist oder krank ist oder alt und die Familie ist schon tot, in der Kirche hat er eine Familie, die ihn aufnimmt. Als Paulus von der Gemeinde als Körper spricht, und das kann man genauso auch auf das Bild der Gemeinde als Familie übertragen, da sagt er, wenn ein Glied sich freut, freuen alle Glieder mit. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder auch mit. Und wir sehen hier in diesem Text, bei der ersten Gemeinde, wie sie das gelebt haben. Wie sie sich mit dem Einzelnen mitgefreut haben und aber auch mit dem Einzelnen mitgelitten haben. Und das sah dann zum Beispiel so aus, wie das wohlhabende Christen einen Teil ihres Besitzes verkauft haben, damit die wenig haben, die kaum über die Runden kamen, genug hatten. Und wir sind genauso herausgefordert, unsere Zeit, unser Geld und unseren Besitz für die Geschwister einzusetzen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, damit wir denen, die Not leiden, helfen können. Und ich will dich fragen, was hat Gott dir an Ressourcen anvertraut, dass du zum Wohl für die anderen einsetzen kannst? Es heißt nicht, und es war auch damals nicht so, dass die alle alles verkauft haben, was sie hatten. Wir lesen dann, sie haben sich auch noch bei Privatpersonen in Häusern getroffen. Also irgendwas hatten sie schon noch. Aber bevor wir das als, das war vielleicht damals so, viel zu radikal abtun, lass uns doch mal wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Wie viel habe ich wirklich und wie wenig hat vielleicht der andere aus der Gemeinde? Jakobus und auch Johannes schreiben, dass es ein Zeichen der Liebe untereinander ist, dass wir denen, die in Not sind, helfen. Und dass es ein Zeichen ist, dass wir das Evangelium nicht richtig verstanden haben, wenn wir jemanden notleidend sehen und ihm sagen, Gott segne dich, er wird dich mit allem versorgen. Und wir hätten genug, aber wir geben ihm nichts. Der dritte Punkt. Diese Gemeinschaft nach Gottes Bild, sie zeichnet sich durch konkrete Treffen aus. In Vers 46 sehen wir das. Wir sehen, wie sich die erste Gemeinde zum einen im Tempel als Gesamtgemeinde getroffen hat. Anfangs haben sie das noch täglich gemacht. Später lesen wir, wie sie sich immer am ersten Tag der Woche, am Sonntag, getroffen haben. Und da aber so ein großes Treffen mit mehreren tausend Leuten von Natur aus irgendwie ein bisschen unpersönlich wird, haben sie sich im kleineren Kreis zu Hause getroffen. Und genauso sollen auch wir regelmäßig zusammenkommen. Es ist ein Zeichen von Gemeinschaft. Und so deshalb steht auch unser Gemeindeleben auf zwei großen Säulen, dem sonntäglichen Gottesdienst und dem Treffen in kleinen Gruppen unter der Woche. Bei uns heißen sie Kirche-zu-Hause-Gruppen. Ich weiß, in den anderen Gemeinden hier im Ort gibt es das auch so, diese Doppelstruktur. Und es gibt zwar jetzt kein biblisches Gebot, dass wir das so machen sollen, aber es macht einfach Sinn, es so zu tun. Ich finde beides sehr sinn- und wertvoll. Der große Gottesdienst ist wie so ein großes Familientreffen. Und heute ist die Familie echt groß. Aber dieses große Treffen, das ermutigt uns, das stärkt uns für den Alltag, wenn wir wieder als einzelnes Licht auf unserer Arbeitsstelle, in der Schule sind. Wisst ihr, es gibt kaum was Schöneres, als eine gesamte Gemeinde Gott anbeten zu hören. Wenn du hörst, wie Hunderte von Leuten gemeinsam Gott zusingen und wie du vielleicht für den Bruder oder die Schwester, die neben dir sitzt und die dieses Lied nicht singen kann, du für sie singen kannst. Deswegen ist es so wertvoll, wenn wir uns als große Familie treffen. Und gleichzeitig können wir in den kleinen Gruppen viel besser persönliche Beziehungen pflegen. Es fällt vielleicht auch leichter, Fragen und Zweifel zu äußern und uns gegenseitig im Glauben voranzubringen. Diese Art der Gemeinschaft ist real, also physisch, sie ist verbindlich und sie ist innig. Und diese Art der Gemeinschaft ist automatisch für andere anziehend. Wir sehen das in Vers 47. Die ganze Gemeinde hatte Gunst beim ganzen Volk. Sie waren bekannt und die Leute, die NGÜ übersetzt, sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und täglich bekehrten sich neue Menschen. Die Gemeinschaft, die Jesus schafft, ist was, was die Welt noch nicht gesehen hat. Wo sonst kommen so krass unterschiedliche Leute zusammen? Und sie gehen sogar noch liebevoll miteinander um. Wo sonst findest du so ein großes Altersspektrum, dass Menschen, wo Menschen von 0 bis 93 sich an einem Ort treffen? Wo findest du sonst einen Ort, wo Menschen von beiden Seiten des politischen Spektrums miteinander auskommen, ohne sich an die Gurgel zu gehen? Wo sonst findest du einen Ort, wo der Unternehmer neben dem Bürgergeldempfänger sitzt, gemeinsam Gott anbetet und keiner von den beiden ist irgendwie besser oder höher? Und sie begegnen sich auf Augenhöhe und liebevoll.
Es besteht keine Kluft. Diese Art der Gemeinschaft ist ungeheuer anziehend. Diese Art der Gemeinschaft ist es, für die wir als Christen bekannt sein sollen, die uns kennzeichnen soll. Und deshalb ist jetzt am Ende meine Herausforderung an dich. Das Erste, wenn du es nicht schon hast, dann such diese Gemeinschaft und investiere in sie. Such dir eine Ortsgemeinde und schließ dich ihr verbindlich an. Such dir eine Ortsgemeinde, die Christus im Zentrum hat, ganz wichtig, und schließ dich ihr verbindlich an. Mach es dir zur Priorität, den Gottesdienst jede Woche zu besuchen. Wenn die großen Vorbilder des Neuen Testaments, Jesus und Paulus, wenn es für sie wichtig war, regelmäßig die Gottesdienste zu besuchen und darauf so hohen Wert gelegt haben, dann sollten wir das wahrscheinlich auch tun. Sei oder werde Teil einer Kleingruppe, wo ihr euch gegenseitig im Glauben voranbringen könnt und wo ihr gelebte Liebe praktizieren könnt. Und such dir 1 bis 2 Leute, in die du dich besonders investieren willst und bei denen du selbst komplett ehrlich sein kannst. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die du geschenkt und gestiftet hast. Wir danken dir für Gemeinde, eine Sache, die sich niemand hätte ausdenken können. Ein Organismus, der nicht überleben dürfte, aber es seit 2000 Jahren tut und wächst. Wir danken dir für die Gemeinschaft, in die du uns gestellt hast. Wir danken dir, dass wir als Familie zusammenkommen können, die enger ist, obwohl wir so unterschiedlich sind, als irgendwelche anderen Verbindungen. Und wir bitten dich, dass du uns diese Gemeinschaft immer wieder strahlend schön vor Augen stellst, dass wir sie lieben, dass wir in sie investieren, dass wir einander lieben, füreinander da sind, damit dein Licht, dein Evangelium noch heller strahlt, dass wir wirklich so Lichtpunkte in einer dunklen Welt sind, die anziehend sind. Darum bitten wir dich und wir danken dir, dass wir in dieser Realität schon leben können. Amen. Wir wollen jetzt 2 Lieder miteinander singen und in dem ersten Lied geht es auch nochmal so um diese Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat und wie sie die Basis für unser Zusammenleben ist, wie die Basis für das Zusammenleben die erfahrene Vergebung und die Annahme von Jesus Christus ist.